Ja, liebe Perlacher, es ist immer schön, hier anzukommen und gleich herzlich begrüßt zu werden. Und ich finde das schön. Und dann hineingenommen zu werden, das mit in den Lobpreis, dass einem gleich das Herz aufgeht und man so richtig schön vorbereitet ist für die Gemeinschaft und auch dafür, dass Gott an uns wirkt in allem, was in diesem Gottesdienst geschieht. So möge es auch sein im Blick auf meine heutige Predigt. Wir stehen ja mitten in der Passionszeit, das heißt, unsere Gedanken gehen innerlich schon zu auf das, was ich die heilige Woche der Christenheit nenne, auf die Passionswoche, wo der eigentliche Mittelpunkt, das pochende Herz unseres Glaubens verborgen ist. Es ist tatsächlich verborgen und nur mit den Augen des Glaubens kann man sehen, nämlich die Kreuzigung Jesu. Und bei Lukas ist es nun so, dass an dieser unwahrscheinlichsten Stelle, die man sich nur ausmalen kann, nämlich am Kreuz, ein Gespräch entsteht zwischen Jesus und einem Menschen, wie man in diesen letzten Minuten des Lebens noch das Heil, Rettung, die Ewigkeit geschenkt bekommen kann, wie die Schritte dahin sind. Und so kann dieser Text auch für uns so eine Hilfe sein, wenn wir die Frage stellen, wie geschieht denn das, dass wir die Gnade Gottes annehmen? Für Lukas hat dieses Gespräch eine besondere Bedeutung. Bei Markus werden Mitgekreuzigte genannt, aber nur in einem Nebensatz. Und im Gespräch mit dem Mitgekreuzigten wird, wie wir gesagt haben, mit wenigen Sätzen dargestellt, wie das geht, dass man die Erlösung, das größte Geschenk Gottes, annimmt und für sich gültig werden lässt. Nun haben manche Menschen die Frage gestellt, ist es denkbar, dass Menschen am Kreuz hängend überhaupt noch bei Verstand sind und einigermaßen klar miteinander reden können? Nun ist es so, um dieses Hindernis aus dem Weg zu räumen, auf dieses Gespräch zu hören, dass die Kreuzigung als Hinrichtungsart darauf angelegt war, dass Menschen möglichst langsam sterben. Man wollte die abschreckende Wirkung vor allem für die Umstehenden erhöhen, indem es ein langsamer, qualvoller Tod war. Und wir wissen aus anderen Zeugnissen, wenn es um politische Hinrichtungen ging, dass die Gekreuzigten noch lange vom Kreuz herunter geflucht und ihre Peiniger verhöhnt haben. Ja, man konnte auch am Kreuz hängend unter den Qualen noch sprechen. Natürlich war es kein lockeres Gespräch, kein unbeschwertes Gespräch, sondern es waren Sätze, die unter Schmerzen hervorgepresst waren, benebelt von der beginnenden Bewusstseinseintrübung und möglicherweise mit der leichten Narkotisierung durch Essig und Myrrhe. Dieser Trank war wahrscheinlich eine Art Narkotikum, eben auch um den Tod hinauszuzögern. Wer waren diese zwei Männer, die mit Jesus, links und rechts von Jesus, mitgekreuzigt wurden? An anderer Stelle werden sie Räuber genannt. Mit diesem Begriff hat man meistens offiziell die Zeloten bezeichnet. Die Zeloten waren religiöse Guerillagruppen, die im Namen Gottes, oder zumindest meinten sie das, im Namen Gottes alle unreinen Menschen, also Ausländer oder Menschen anderen Glaubens, aus Israel vertreiben wollten, damit dem kommenden Messias der Weg geebnet wird und das Land gereinigt wird. Von ihren schwer zugänglichen Zufluchtsorten, zum Beispiel in Höhlen in Obergaliläa, aus überfielen sie reisende Kaufleute. Andere trugen Dolche im Obergewand, um im Getümmel von Menschenansammlungen Landsleute zu töten, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Die beiden mitgekreuzigten Männer waren also ziemlich sicher Zeloten, die bei einem ihrer Überfälle aus dem Hinterhalt Menschen getötet hatten. Es waren Menschen, die religiös waren. Aber, wie es so oft passiert, eine völlig verfehlte Religiosität haben. Religion, Glaube kann das Beste und das Schlechteste in uns, in einem Menschen hervorrufen. Und hier treffen sich also auch Glaubenswelten, Jesus und die beiden Zeloten. Schauen wir uns den Mitgekreuzigten näher an, der als erster zu Jesus etwas sagt. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, verspottete Jesus. Er sagte: Bist du nicht der Christus, dann rette doch dich und uns. Was für ein bizarres Bild. Trotz der Trostlosigkeit seiner Lage stimmt er in den Hohn und den Spott der Umstehenden ein und zieht den Anspruch Jesu ins Lächerliche, der Messias Gottes zu sein. Die Zeloten, wie viele andere jüdische Gläubige zu dieser Zeit, waren nämlich fest der Meinung, wo Gott auftritt, ist er immer stark. Gibt es immer Sieg, wo Gott auftritt, gewinnt er, zermalmt alles, was sich ihm in den Weg stellt, fegt seine Feinde mit dem Hauch seines Mundes hinweg. Also dann kann er sich beweisen, meinte der Erste, soll sich selber helfen und uns natürlich auch, weil wir sind ja auch religiös aktive Menschen. Selbst in der Stunde seines Todes drängt es ihn, Jesus zum Verlierer zu stempeln. Und solche Menschen gibt es bis heute. Die haben ihre Not vor Augen, vielleicht ist es nicht der baldige Tod, die haben ihre Not vor Augen, aber es fällt ihnen nichts Besseres ein, als Gott zu beschimpfen und den Glauben zu verhöhnen. Jesus stirbt auch für diesen Lästerer und seinesgleichen damals bis heute. Der Apostel Paulus sagte in Römer 5,8: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder, das heißt Feinde, innere Gegner Gottes waren, die ihn abgelehnt haben. Es wäre diesem einen Mitgekreuzigten zu wünschen, wir wissen es nicht, dass er vielleicht doch mit seinem letzten Atemzug Gott angerufen hat, so wie es der andere Mitgekreuzigte tut. Der andere Mitgekreuzigte, bei dem kann man eben Schritt für Schritt ablesen, wie man zum Glauben kommt, wie man die Gnade Gottes ergreift. Der erste Schritt, das Erste, was wir an ihm erkennen, ist, dass er sich der Wirklichkeit stellt. Der Wirklichkeit stellt. Beim Spott des anderen greift dieser zweite Mitgekreuzigte ein. Fürchtest du noch nicht einmal Gott? Dich hat doch dieselbe Strafe getroffen wie ihn. Dieser Mensch ist an dem Punkt angelangt, wo er seiner Situation ins Auge sieht. Er weiß, die letzte Stunde seines Lebens ist angebrochen. Wir sind Verurteilte und hängen am Kreuz. Und dieser Wirklichkeit stellt er sich. Er lästert nicht, er schimpft nicht. Er sagt, ich will dem jetzt ins Auge schauen. Auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn, bei dem jüngeren Sohn, gibt es diesen Schlüsselmoment. Seit Jahren ist der jüngere Sohn vor der Realität vorbeigelaufen, hat sich von einer Illusion in die nächste geflüchtet. Doch da kommt der Moment, wo er sein verpfuschtes Leben schonungslos anzieht. Er, der Sohn aus gutem Hause, jetzt heruntergekommen, bei den Schweinen hungernd, und er fischt sich noch Brocken aus dem Sautrank. Sautrank sagt man bei uns in Österreich, in Bayern wird das vielleicht verständlich. Es ist dieses Gemisch aus Speiseabfällen, das man den Schweinen als Fütterung gibt. Und das heißt ausdrücklich, er wollte von dem was haben und nicht einmal das wurde ihm gestattet. Dieser jüngere Sohn hat ziemlich sicher über Jahre hinweg immer die Schuld bei den anderen gesucht, immer sich einer Illusion hingegeben. Ja, mein Vater schickt mir kein Geld. Er ist schuld, dass ich weggelaufen bin, weil mein Vater so stur ist. Und ich bin in der Situation, weil meine Freunde, die ich früher ausgehalten habe, mir kein Geld mehr geliehen haben. Wie immer dieses aussieht, dass man eben immer die Schuld woanders sieht und nie sich selber ansieht. Aber dann kommt eben der Moment, wo der Text sagt, er schlug in sich. So übersetzt es Luther. Es ist natürlich uralte Sprache und wir verwenden das nicht. Aber ich weiß, für mich ist das so plastisch. Ein Mensch, der nicht irgendwo hindeutet und sagt, der ist schuld, das ist schuld, sondern dazu kommt, dass er sagt, er schlug in sich. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Er blickt seiner Situation ins Auge. Und das ist eben der erste Schritt, den wir bei dem zweiten Mitgekreuzigten ablesen können. Dem ins Auge sehen, wie das Leben, mein Leben, dein Leben wirklich ist. Und dann können wir auch den zweiten Schritt ablesen. Die Einsicht, dass er Schuld auf sich geladen hat. Das trifft uns, wenn wir die Worte des nachdenklichen Mitgekreuzigten hören. Wir werden zu Recht bestraft und bekommen, was wir verdient haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Das ist gar nicht so klar, wie wir meinen. Denn die Morde, die diese Zeloten ausführen, haben sie ja für Gott ausgeführt. Dann sind sie doch nicht schuldig, wenn man aus religiösen Motiven die Feinde Gottes, die Ungläubigen, tötet. Was muss da passiert sein in dem Herzen, in diesem Moment dieses Mitgekreuzigten, dass er in dem Moment sagt, wir werden zu Recht bestraft. Das, was wir getan haben, ist Schuld. In einem meiner Gemeinden kam einmal ein junger Mann, der lange Zeit auf der Straße gelebt hat und er erzählte mir ein bisschen aus seinem Leben und dann sagte er, ja, einmal sind wir in ein Haus eingebrochen und haben einfach mitgenommen, was wir konnten und verscherbeln konnten. Und ich merkte, dass er überhaupt kein Schuldgefühl hatte. Und da habe ich ihn gefragt, findest du nicht, dass das Unrecht ist? Hat er gesagt, nein, die Hintertür war nämlich nicht abgesperrt. und man muss die Menschen erziehen. Also für ihn war das, dieser Diebstahl, ein Erziehungsbeitrag zur Allgemeinheit. Da muss etwas geschehen, und bei diesen Menschen hier ist es geschehen, zu sagen, nein, Moment mal, das ist einfach nicht richtig. Das ist Schuld vor Gott, Schuld vor den Menschen, es geschieht uns recht. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, dann springen uns an allen Ecken und Enden ins Auge, dann springt uns an allen Ecken und Enden ins Auge, wie Lukas besonders die Liebe Jesu zu den Verlorenen herausstellt. Jesus hat für die gekämpft, bei denen die Voraussetzungen nach gängigem Verständnis schon zerstört waren, dass sie noch einmal umkehren könnten und ihr Leben in Ordnung bringen. Jesus überrascht gerade die Menschen mit der vollmächtigen Zusage, Gott beschenkt dich mit Heil. Du kannst dich da nicht mehr raushebeln und so tun, wie wenn nichts passiert wäre. Dieses Versagen, das, was kaputt geworden ist in deinem Leben, geht mit dir mit. Aber Jesus lässt dich nicht daran scheitern. Er zieht dich hinein in die Gnade. So viel Liebe hat Gott in seinem Herzen für die Menschen, dass sie aus ihm herausbricht und zu denen fließt, die eben nicht durch gute Taten und religiöses Verhalten seine Gnade verdient hat. Doch eins wird immer auch dazu gesagt. Menschen können und brauchen zwar nichts tun, um ihr Heil zu erwerben, aber sie müssen, so wie dieser Mann, der am Kreuz hängt, schreckliche Qualen leidet und trotzdem die letzten klaren Gedanken, die er hat, an seine Zukunft, an sein Heil wendet. Sie brauchen, solche Menschen müssen einsehen, dass sie Gott brauchen, dass sie Gottes Barmherzigkeit und Vergebung brauchen. Auch der Sohn im Gleichnis sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt. Der Vater ist nicht mehr gegen dich. Der Vater ist nicht mehr, der alles falsch gemacht hat, wie das ja im Teenagerjahren offenbar oft passiert, man immer einen Schuldigen findet, sondern sagt, nein, ich habe meinem Vater Unrecht getan. Was da alles gelaufen ist, was ich zerstört habe, auch an der Ehre des Vaters, das kennen wir heute nicht mehr so in unserer Kultur, was es heißt, entehrt zu werden aus der eigenen Familie. Also die Einsicht, Schuld auf sich geladen zu haben, ist der zweite Schritt, der zweite Bewegung im Herzen, die wir hier ablesen können. Und der dritte Schritt, die Bitte an Jesus, ihn bei sich aufzunehmen. Und zu Jesus sagte der Mitgekreuzigte, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er bittet, Jesus, denke an mich. Halten wir uns vor Augen, in welcher Lage dieser Mensch ist. Jede Möglichkeit, sich zu bessern und Dinge wieder in Ordnung zu bringen, ist ausgeschlossen. Er kann nichts mehr tun und keine Besserung mehr versprechen. Seine Bitte richtet sich auch nicht darauf, dass er wieder runter möchte vom Kreuz. Nein, er weiß, der Weg geht zum Sterben, aber er weiß, der Weg geht auch durch das Sterben hindurch und darüber hinaus. Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er kann gar nichts mehr tun, aber er kann Jesus bitten. Und ich denke, dass dieser Akt, Jesus zu bitten, nicht etwas harmloses, klägliches ist. Da hilft nur mehr beten. Naja, schau mal, vielleicht nützt's was. Nein, diese Bitte an Jesus, Denke an mich, vergib mir, denke an mich in Güte und Gnade und Barmherzigkeit, ist der Schlüssel im Universum, von Tod zum Leben zu gelangen. Eine unglaublich machtvolle, ganz simple Bitte. Mit diesen Worten spricht der mitgekreuzigte Jesus das Vertrauen aus. Er weiß, dieser Jesus hat ein besonderes Verhältnis zu Gott, der die Zukunft eröffnet, die Ewigkeit eröffnet. Er ist nicht einer, irgendeiner. Er hat vorher schon gesagt, er hat die Strafe nicht verdient, er ist ein Gerechter. Und er weiß auch, er spürt auch gegen sein bisheriges Glauben, Art zu glauben, dass Gott ihn nicht verworfen hat, sondern er vertraut darauf, dass diesem mit ihm sterbenden Jesus, dass er ihm diese Bitte mitgeben kann, weil er jenseits des Sterbens und des Todes den Vater bitten kann und für ihn sprechen wird. Darauf hat er keinen Anspruch, das weiß er, und er erhebt auch keinen Anspruch. Er bittet darum und ist dabei erfüllt vom Vertrauen, dass Jesus seine Bitte erfüllen kann. Und dann kommt auch dieses krönende, friedenverströmende, auch glückverströmende Wort Jesu. Amen, das sage ich dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus sagt Amen. Wir sagen Amen meistens, wenn es am Ende ist, dass wir sagen, okay, Predigt ist aus. Amen heißt, wenn Jesus es gebraucht, heißt Amen, horch. Ich sage jetzt etwas ganz Entscheidendes, etwas, was du festhalten sollst, etwas ganz Feierliches, was gilt. Genau das heißt Amen, fest. Ich sag dir etwas, was fest ist. Du wirst mit mir im Paradies sein. Genau das hat der Gekreuzigte in den letzten Abschnitt, in den letzten kurzen Abschnitt seines Lebens gebraucht. Gott ist mir gnädig. Über alles das hinaus darf ich mich daran klammern, hier und jetzt, ohne Wartefristen, ohne Überprüfungszeiträume, ohne vielleicht. Wir schreiben ihnen zurück, einfach, ich darf es jetzt ergreifen. Ich darf jetzt mein Amen zu diesem Amen Jesu dazu sprechen. Ich darf hier und jetzt in diesem Moment Frieden haben mit Gott und mit meinem Leben und mit meinem Sterben und in das Licht der göttlichen Hoffnung, in das Lebensfest Gottes hineingehen. Und das ist auch etwas sehr Wichtiges, dass wir einander, und das ich auch jetzt in diesem Predigt sagen will, wenn du Jesus um Heil bittest, lässt er dich nicht zappeln. Jesus hat in seinem Gleichnis vom verlorenen Sohn etwas Besonderes eingebaut, das wir vielleicht manchmal in seiner Tiefe nicht ganz verstehen. Als der Sohn nach Hause kommt, würde man erwarten, der Vater sitzt gekränkt im Wohnzimmer, in der Stube. Man sagt, der Sohn kommt und er sagt, jetzt soll er mal kommen. So ist es nicht. Er tut etwas, nachdem er entehrt worden ist davon, was sein Sohn, wie sein Sohn gehandelt hat. Und er ist eigentlich nicht mehr sein Sohn, ja. Würden viele sagen, ah, der ist nicht mehr dein Sohn. Er tut etwas, was wieder eigentlich ein erwachsener Mann, der was auf sich heilt, nicht tut. Er läuft seinem Sohn entgegen. Und er lässt ihn gar nicht ausreden. Er sagt gar nicht, ja, jetzt sag einmal, jetzt komm mal raus mit deinem Sündenbekenntnis. Es heißt, er packt ihn so und umarmt ihn so, dass der eigentlich gar nichts mehr sagen kann. Der muffelt das nur mehr in die Schulter von seinem Vater hinein. Ich habe gesündigt. Dass der Vater überholt mit seiner Liebe alles, was wir bekennen müssen und bekennen sollen. Er sagt einfach, du, ich bin so froh, dass du da bist. Wir haben keine Fristen mehr, wir haben keine Zeit mehr jetzt zu warten, bis du das alles bekannt und ausgeredet hast. Ich umarme dich und du gehörst zu mir. So nimmt Gott uns auf. Und das weiß jetzt auch der Gekreuzigte, weil Jesus ihm sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Er erlebt dasselbe. Er sagt nicht, schau mal, was wir noch rausholen können für dich. Sondern er sagt, ich sage es dir. Amen. Und ich glaube, darauf können wir auch nur Amen sagen. Amen.